ARD Sounds.
Ein gutes Beispiel war letztes Jahr der Löwenzahn, den wir ernten wollten. Und ja, habe ich mir ehrlich gesagt vorher wenig Gedanken darüber gemacht, wie man den dann erntet. Und dann haben wir uns Hals über Kopf dann einen Laubbläser geholt, hinten am Trecker dran. Und damit bin ich dann mit dem Schlauch und diesem Sauggebläse bin ich dann übers Feld gelaufen. Ja, seitdem kennen mich die Leute.
Ja, das glaube ich.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mowitz.
Ja, ganz schön clever, was unser Gast da gemacht hat. Mit Unkraut Geld verdienen. Normalerweise ist Unkraut ja der natürliche Feind des Landwirts. Das wird rausgerupft, weggeschnitten, weggelasert oder mit Pflanzenschutz vernichtet. Aber heute ist Werner da und Werner liebt Unkraut, denn Werner verdient mit Unkraut auch Geld. Wie er dazu gekommen ist, das war mehr oder weniger Zufall. Was das für Kräuter sind, die Werner anbaut und wie er dazu gekommen ist, das erfahrt ihr heute, ihr lieben Hektis, in unserer neuen Folge von 63 Hektar. Dem Podcast für Menschen, die vom Land kommen, die neugierig sind aufs Land und für Verbraucher wie mich, die wissen wollen, was Landwirte eigentlich so machen. Ich bin Andreas Kuhlage, Radiomoderator und Verbraucher und komme aus der Stadt.
Und ich bin Maja Mowitz, Landwirtin hier im Podcast, habe Landwirtschaft studiert und komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb und auch wir haben Unkraut.
Und ihr könnt das Unkraut nicht so richtig gebrauchen, ne?
Also Unkraut, um das erstmal ganz kurz zu definieren, ist ja kein botanischer Begriff, ne, sondern es ist einfach eine Bewertung von uns Menschen, dass wir sagen, zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort, in dieser Dichte, ist diese Pflanze unerwünscht.
Ah ja. Unerwünscht, das muss sich für so eine Pflanze auch wirklich nicht schön anfühlen. Aber gut, dass es Werner gibt, denn bei Werner sind diese Pflanzen erwünscht. Darüber reden wir gleich, aber erstmal kommen wir zu etwas anderem. Ich will nicht sagen unerwünscht, aber ich sag mal so, von mir in Kauf genommen, von Maja gefeiert, unsere Lieblingsrubrik hier.
Majas Landwort.
Und zwar ist das die Rubrik, in der du mir einen Fachbegriff erklären musst. Und für dich habe ich heute etwas mitgebracht, was, finde ich, ein bisschen sperrig klingt. Und zwar Teilbreitenabschaltung.
Oh Gott, oh Gott.
Das ist so lang, das Wort. Da kannst du erstmal richtig lang das auseinanderzippeln.
Teilbreitenabschaltung. Also damit gewinnst du auf jeden Fall bei Scrabble. Das ist mal klar.
Das stimmt.
Teilbreitenabschaltung. Also ich glaube, das ist eigentlich kein Begriff aus der Landwirtschaft, sondern das ist ein Begriff aus der Telekommunikation. Das ist das, was viele Mobilfunkanbieter hier bei uns in Deutschland machen. Da wird über eine Teilbreitenabschaltung einfach der Mobilfunk abgeschaltet. Und dann haben wir Funklöcher auf der A7. Jeder, der da lang gefahren ist, weiß das. Oder wenn man im Zug sitzt. Das ist ein Begriff, der kommt daher und ist natürlich völlig irreführend jetzt hier von dir in diesen Podcast hineingebracht worden. Ansonsten wüsste ich nicht, was das mit Landwirtschaft zu tun hat. Das ist so technisch.
Eben, und die Landwirtschaft benutzt ja gar keine Technik.
Pferdewagen und Grubber und Flüge werden da verwendet. Wie sollte man die Teilbreiten abschalten? Erzähl.
Also es ist so, dass dieser Begriff wird oft verwendet, zum Beispiel bei der Pflanzenschutzspritze oder bei unserem Düngegerät. Und zwar ist es so, dass wenn ich jetzt mit der Spritze übers Feld fahre, mit GPS, dann merkt sich das System, dass diese Spur schon bereits befahren wurde und dort schon gespritzt wurde. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, dass irgendwo mitten im Feld ein Baum steht und ich muss wirklich einen Bogen drumherum fahren und würde jetzt in diesem Moment über eine Spur fahren, über die ich vorher schon gefahren bin, dann würde das System das jetzt merken und einen Teil von diesem Spritzarm quasi ausstellen.
Ja. Ernsthaft? Das können die selbstständig machen?
Genau.
Dass da nicht doppelt und dreifach und so viel...
ist dahinter ein Gehirn, was sich das alles merkt und dann wird das alles abgestellt, genau.
Krass.
Also präziser Düngen, Precision Farming und nachhaltiger.
Okay, und dieser Begriff lautete nochmal?
Teilbreitenabschaltung.
Sag mal dreimal hintereinander.
Nee, das musst du machen jetzt.
Teilbreitenabschaltung, Teilbreitenabschaltung, Teilbreitenabschaltung.
Ja, es wird nächstes Mal abgefragt, weil jetzt hast du es so gut wiederholt.
Sehr gut.
Schön.
Also, dann sind wir fit, der Mund ist locker und wir können starten in unsere heutige Folge. Wir haben ja schon viele außergewöhnliche Landwirte hier gehabt. Landwirte, die Sojabohnen anbauen, Erdnüsse, Landwirte, die Wasserbüffel züchten oder Melonen. Heute setzen wir einen drauf, einen Landwirt, der Unkraut anbaut. Ganz genau. Meine ganz frühe Kindheitserinnerung sind die Worte meiner Mutter, die sagte, wir gehen heute nach draußen in den Garten und werden Unkraut jäten. Und bei diesem Wort Unkraut jäten, kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, weil ich habe es so gehasst. Oh, ich habe es so gehasst, weißt du, mit der Hacke dann und das ganze Unkraut. Und woher soll ich wissen, was ist Unkraut, was gehört dahin? Und so, das habe ich nicht gemocht, aber ich habe damals schon gelernt, Unkraut ist etwas, das mögen wir nicht, das wollen wir nicht. Und nach so einer halben Stunde Unkraut jäten dachte ich, warum gibt es das überhaupt? Was soll der ganze Kram? Heute weiß ich, dieses Unkraut gibt es, damit Werner ein Auskommen hat. Denn Werner verdient mit Unkraut sein Geld. Heute ist er bei uns und erzählt uns, wie er das macht. Werner Klemme, moin Werner.
Hallo, moin. Schön, dass ich da sein darf.
Bei dir geht bei Unkraut das Herz auf, ja?
Ja, als Landwirt ist das ein bisschen komisch, wenn man das als erstes sagt. Man baut jetzt auf einmal Unkraut an. Aber ich freue mich mittlerweile drüber, was ich mich früher geärgert habe. Das freue ich mich heute.
Ja, Werner, nimm uns mal ganz kurz mit auf deinen landwirtschaftlichen Betrieb. Wie groß ist der? Wo ist der? Wie müssen wir uns den vorstellen?
Ja, ich bin Betriebsführer eines Ackerbaubetriebs. Der liegt in Niedersachsen, im Auetal. Wir bewirtschaften ungefähr 300 Hektar, wobei die Kulturen, die wir da anbauen, relativ speziell sind.
Wir müssen den Hektis verraten, du bist ja zum zweiten Mal schon da. Wir hatten dich schon mal zu Gast, damals hast du über Mohn gesprochen. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen abholen und erzählen, wie kamst du zu deinem Unkraut?
Ja, das hatte im Grunde auch was mit dem zu tun, was ich schon angebaut habe, nämlich den Schlafmohn. Und das ist schon eine Sonderkultur. Und in Sonderkulturen ist es so, dass auch mal ein bisschen Unkraut mal durchkommt. Das kann passieren. Und den hat man dann am Ende auch im Tank drin. Die Samen des Unkrauts sind dann mit da drin. Und da waren wir vor einer Aufgabe gestellt, dieses Unkraut dann da wieder rauszukriegen, diese Samen wieder rauszukriegen. Das war in dem Fall Kamille, also ganz normale Kamille, die jeder so aus dem Garten oder vom Feld kennt.
Oder aus dem Teebeutel.
Ja, noch eine andere, die Ackerhundskamille, gibt verschiedene Kamillearten, aber im Grunde genau das, ja. Und die Samen sehen aber hell aus, der Blaumohn ist eben blau-grau und das stört natürlich, das will man raushaben. Und da bin ich ehrlich durch ganz Deutschland gefahren und habe keinen gefunden, der mir das rausreinigen kann. Und da habe ich einen gefunden, der sagte, Mensch, was hast du denn da? Ich habe gesagt, Blaumohn, da ist Kamille drin. Ich so, hau mir die Kamille raus, die muss weg. Sagt er, nee, die Kamille wollen wir haben, den Blaumohn, den müssen wir rausschmeißen, den kannst du wegschmeißen.
Was hast du in dem Moment gedacht? Ist der bekloppt?
Ja, ich habe mir nicht geglaubt. Ich habe gesagt, ja, mach mal, wie du meinst. Ich dachte, der hat irgendwie einen an der Waffel. Ja, dann habe ich gesagt, mach mal. Und dann kam dann nach 2-3 Wochen, kam er dann an, hat mir dann die Ware geschickt und hat dann nicht eine Rechnung dazu gepackt für das Reinigen, das kostet ja in der Regel Geld, sondern noch eine Gutschrift. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen, habe da angerufen, der hat gesagt, du hast mir eine Gutschrift geschickt, nicht eine Rechnung. Sagt er, ja, er hat das Unkraut verkauft, damit hat er Geld gemacht, das Reinigen bezahlt und jetzt ist noch was über und hat er mir dann auch noch einen Teil gegeben. Und ja, so ist die Idee eigentlich entstanden.
Aha.
Was baust du denn für Unkräuter an? Also ich glaube, die jetzt hier zuhören, die haben noch gar keine Vorstellung davon. Wenn ich richtig zugehört habe oder mich vorbereitet habe, dann hast du über 40 Wildkräuter, die du anbaust. Und ich bin ja auch Landwirtin zu Hause und ich kenne jetzt Ackerfuchsschwanz im Weizen oder Melde in der Zuckerrübe. Habt ihr sowas auch?
Ja, also die Melde ist so ein typisches Unkraut, was wir nicht brauchen können unbedingt. Davon gibt es genug. Aber verschiedene Gräser, Ackerfuchsschwanz gehört jetzt auch nicht unbedingt dazu. Aber ja, was kennt man? Margeriten kennt man typischerweise. Lichtnelkearten, aber auch was man so im Rasen findet, von Gänseblümchen über, ja, ich könnte jetzt 150, 200 Stück aufzählen.
Wozu braucht man die denn?
Also unser Ziel ist es eigentlich immer, die Samen zu ernten. Und diese Samen, die werden dann verwendet, damit sie wieder ausgesät werden können auf Renaturierungsflächen, auf Ausgleichsflächen oder auch im Garten. Das gibt es auch eine Möglichkeit. Das sind dann spezielle Mischungen, die ja relativ viele Arten enthalten. Und die sind extrem wichtig, das wusste ich vorher ehrlich gesagt auch nicht, die sind extrem wichtig für Insekten.
Also das machst du gar nicht, weil irgendwie jemand jetzt Kamille für seinen Tee braucht oder weil es Verrückte gibt, die sich diese Kräuter in den Salat machen, sondern es ist einfach nur ein Mittel zum Zweck, damit die Natur wieder diverser wird.
Richtig, das ist ein Naturschutzprogramm, was ich da unterstütze. Also die Pflanze an sich wollen wir gar nicht ernten, immer nur die Samen. In der Regel, es geht in 99% der Fälle um die Samen.
Und mit der Kamille hat alles angefangen und war dir da sofort klar, wie du das machen musst? Oder es gibt ja wahrscheinlich irgendwie so, ja, es ist ja keine WhatsApp-Gruppe hier, Unkrautzüchter. Da muss man ja auch irgendwie erstmal dahinter kommen, wie man das macht, oder?
Ja, ich hatte mir das ehrlich gesagt einfach vorgestellt, weil ich dachte mir, Unkraut, das wächst ja sowieso, da bin ich gut drin, das kann ich machen. Aber hat sich dann doch als deutlich schwieriger herausgestellt, als ich dachte. Weil irgendein Unkraut zu kriegen, ist gar kein Problem, aber will man ein spezielles, genau das haben, dann will es natürlich nicht wachsen, ist ja logisch. Wäre ja zu einfach, wenn es so einfach wäre. Aber ja, da sind wir so mehr oder weniger reingestolpert in diese ganze Sache.
Und wie machst du das dann ganz genau? Also womit fängt das an?
Ja, also es fängt damit an, wir bereiten das im Grunde genauso weit vor wie für einen Weizen. Wir fangen dann an, die Wildkräuter zu säen. In der Regel sind die Wildkräuter so klein, dass man sie mit irgendetwas ja vermischen muss. Von Sand über ja, Abfallprodukte aus der Mehlindustrie. Man muss es aufmischen, weil man sehr, sehr geringe Mengen ausbringt. Und dann hoffen wir, dass es wächst.
Und wenn Kuhlage jetzt vor einem Feld stehen würde, würde er dann die Unkräuter erkennen? Also wächst dann genau ein Unkraut oder Beikraut? Ich dachte übrigens die ganze Zeit, wir sagen, wir nehmen uns vor, Beikraut zu sagen oder dass du mich da korrigierst. Ist ja aber egal, ne?
Ja, ich ignoriere sowieso mal alles, was du sagst, von daher. Nein, aber wir können uns gerne auch Beikraut sagen. Was sagt denn der Experte dazu?
Ich sage gern Wildkräuter dazu. Hm. Unkraut ist so ein abwertender Begriff, aber genau diese Beikräuter, Wildkräuter, die werden unbedingt gebraucht von der Natur, weil es gibt viele Arten, die sind nur auf ein bestimmtes Wildkraut spezialisiert.
Und da meinst du jetzt Insekten oder auch Vögel, ne, die Samen fressen oder Insekten, die das als Nektar brauchen?
Mhm. Genau, das sind hauptsächlich Insekten aller Art, nicht nur fliegende Insekten, auch krabbelnde Insekten, beißende Insekten, die ja das als Lebensraum oder als Nahrungsquelle auch brauchen, die wirklich hochspezialisiert sind, die nur auf eine einzige Art und genau die brauchen. Und wenn ich sie anbaue, baue ich sie aber nicht im Gemenge an, also nicht verschiedene Arten, sondern ich baue immer nur streifenweise eine Kultur neben der anderen. Das sind dann keine riesen Flächen in der Regel, das sind nur ganz kleine Streifen, aber dann immer nur eine Pflanze solo und die wird dann auch geerntet, quasi gereinigt und dann am Ende wieder zusammengemischt in der Saatgutmischung.
Und spritzt du das jetzt? Weil wenn ich höre, du hast ja wirklich nur einen Wildkräuter, dann hast du ja auch das Ziel, genau diese Kultur zu pflegen. Also eigentlich das Gleiche, was wir auch machen. Also ich zum Beispiel, wir bauen ja Zuckerrüben an und manchmal haben wir in der Zuckerrübe aufgrund der Fruchtfolge Probleme mit Ausfallraps. Ne? Raps dagegen ist ja von uns auch eine Wunschkultur, nur eben nicht jetzt genau zu dem Zeitpunkt auf dem Feld. Und deswegen ist es in dem Moment dann auch ein Beikraut oder Unkraut.
Ah.
Also interessiert mich bei dir, wie du das da machst.
Ja, der Raps ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass eine Kultur, die man haben will, im nächsten Jahr auf einmal ein Unkraut ist. Das ist das perfekte Beispiel dafür. Ja, spritzen kann ich nur bedingt, eigentlich fast gar nicht, weil ich habe noch keinen Pflanzenschutzberater gesehen, der gesagt hat, Mensch, da ist eine rote Lichtnelke, dann musst du das Spritzmittel spritzen. Die meisten Berater kennen das gar nicht.
Mhm.
Also da ist Learning by Doing. Spritzen ist eher schwierig bis fast unmöglich.
Okay.
Was machst du stattdessen?
Alternativen, genau.
Ja.
Gibt mehrere Alternativen. Man hofft, dass das Unkraut sich oder das Wildkraut sich durchsetzt. Das klappt leider nicht immer. Man hackt mechanisch, also wie man das aus den Rüben von früher kennt. Teilweise auch per Hand geht man auch teilweise durch.
Boah, so wie ich früher mit der Hacke im Garten und auf dem Bürgersteig?
Genau.
Oh Gott, ich kriege gleich wieder Gänsehaut.
Ja. Also ist sehr arbeitsintensiv.
Körperliche Arbeit, bah.
Wow, furchtbar.
Es ist sehr, sehr, sehr arbeitsintensiv. Aber wir versuchen das, wenn möglich, mit Maschinen zu kriegen. Was immer funktioniert oder was meistens funktioniert. Weil diese Wildsamen, die ich da aussehe, diese Wildkräuter, die sind in der Regel mehrjährig. Also ich sehe sie einmal aus. Und dann kommen die jedes Jahr wieder, über 3, 4, 5 Jahre. Und dann ist das Schöne, man kann dann diese ganzen anderen Wildkräuter, die in dem Fall Unkräuter sind, die kann man durch einfache Schneiden, durch Mähen quasi rausschneiden. Und die Kultur, die wir haben wollen, die treibt immer wieder neu aus, die kommt immer wieder neu. Hat natürlich den großen Nachteil, dass man im ersten Jahr dann meist keinen Ertrag hat.
Aber wenn du jetzt von Maschinen sprichst, ich war ja mal auf der Tarmstädter Ausstellung, wo so viele Maschinen rumstehen und Maya weiß es ja viel besser als ich, weil die hat ja ein Dauerticket für die Agritechniker zum Beispiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Geräte gebaut werden für Leute, die Wildkräuter anbauen. Oder Maya, hast du da irgendwie sowas gesehen?
Muss er uns mal erzählen. Du kannst ja schon irgendwas einkaufen, was dir hilft bei der modernen Technik.
Also das Einzige, was ich mir jetzt speziell dafür gekauft habe, das war ein Mähdrescher. Einen ganz alten, kleinen Mähdrescher.
Wieder zurück in der Zeit damals.
Ja, der ist älter als ich, aber er funktioniert. Der schluckt im Grunde alles. Den haben wir noch ein bisschen umgebaut, ein bisschen modifizieren müssen, damit er für unsere Kulturen funktioniert. Ansonsten gibt es keine Technik auf dem Markt. Da muss man sich im Grunde alles selbst basteln. Ein gutes Beispiel war letztes Jahr der Löwenzahn, den wir ernten wollten. Ich stand dann vor dem Löwenzahnfeld. Und habe ich mir ehrlich gesagt vorher wenig Gedanken darüber gemacht, wie man den dann erntet. Und da wollte ich mit dem Mähdrescher reinfahren. Und ich habe dann gefragt, wie man das denn macht. Und der Anbauberater, der das Ganze mit begleiten sollte, sagte, ja, fahr mit dem Mähdrescher rein. Ich so, wenn ich da reinfahre, dann, naja, mein Nachbar freut sich.
Ach so, Löwenzahn, das
unbedingt,
sind ja wirklich diese...
Ich wollte unbedingt was zu den Nachbarn wissen. Wie beschweren die sich dann? Weil von da aus geht's ja los. Du bist ja quasi das Herd.
Ja, also...
Du Spreader.
Und meine Nachbarn, also die meisten schmunzeln. Der ein oder andere meckert eventuell auch. Aber die meisten sind da ganz, eigentlich ganz angetan davon. Alle Privatpersonen finden es toll, weil das haben sie noch nicht gesehen. Landwirte ist das so ein bisschen ein Dorn im Auge manchmal, was ich da so mache.
Obwohl sich da ja auch Nützlinge bei dir sammeln können.
Richtig. Was natürlich passiert, dass die Samen teilweise auch aussamen, aber im normalen Ackerbau spielen die keine Rolle. Da nimmt man irgendein x-beliebiges Spritzmittel, was sowieso gespritzt wird und dann sind die wieder weg.
Ja. Also das ich würde mal ganz kurz zurückkommen zu dem Moment, wo du mit dem Mähdrescher auf die Löwenzahnwiese losfahren wolltest. So, ja, würde ich mir als Laie, würde ich ja schon denken, du kommst ja mit dem Mähdrescher da so nur in die Nähe, dann fliegen die doch weg, explodieren doch dann und werden vom Wind weggeweht. Also,
genau.
Ist das auch passiert?
Genau, das ist dann passiert und dann hatte ich da angerufen und die sagten, ja, fahr mit dem Mähdrescher durch. Ich habe gesagt, da brauche ich nicht mehr ernten. Dann, wie gesagt, mein Nachbar freut sich. Ja, und dann haben wir uns dann, standen wir davor, wir mussten aber was machen. Es sollte Regen geben und die Pusteblumen, so nennt man sie ja, waren dann wirklich reif und die wären sonst weggeflogen. Ja gut, dann habe ich mir erstmal einen Laubbläser geholt, so auf dem Rücken mit so einem Korb dran und habe das dann ganze abgesaugt, bin dann irgendwann verrückt geworden und dann, mit einem Berufskollegen gesprochen und der hat mich natürlich erstmal für verrückt gehalten logischerweise und dann haben wir uns Hals über Kopf dann einen Laubbläser geholt, hinten am Trecker dran von so einer Kommunaltechnik, wo die eigentlich Laub mit aufsaugen, das dann wieder umgebaut und damit bin ich dann mit dem Schlauch und diesem Sauggebläse bin ich dann übers Feld gelaufen. Gibt's auch genug Bilder und Videos von. Das war leider Gottes genau an der Straße, wo jeder lang gefahren ist. Seitdem kennen mich die Leute.
Ja, das glaube ich. Entschuldigung, dass ich lache, aber das Bild, was ich mir im Kopf gerade ausmalt, ist wirklich für die Götter, glaube ich. Hast du sonst noch irgendwelche anderen Gerätschaften, die vielleicht jetzt in Majas Garage nicht stehen würden?
Also bei uns sind die meisten Maschinen irgendwo Sonderkonstruktionen. Was mir speziell noch einfällt, ist die Aussaattechnik. Die kommt eigentlich aus dem Gemüsebau. Die haben wir uns so umkonstruiert, dass wir es schaffen, die Samen ganz, ganz flach abzulegen. Das ist was sehr Spezielles. Da hat mir dann auch am Ende des Tages ein befreundeter Maschinenschlosser geholfen, das Ganze so zu bauen, wie wir das wollten. Hat aber 2 Jahre gedauert, bis wir es dann konnten.
Okay. Wow. Muss man auch so ein bisschen Ingenieur sein?
Ja, man muss sich technisch schon ein bisschen was trauen. Auch mal querdenken, auch mal, ja, meistens Dinge zweckentfremden, die eigentlich gar nicht dafür gedacht sind. Aber sonst kommt man auch nicht weiter. Ja.
Und wie lagerst du diese ganzen unterschiedlichen Samen?
Die werden bei uns gemäht, gedroschen, meistens mit dem Mähdrescher. Und dann werden sie sofort getrocknet. Binnen weniger Stunden müssen die dann belüftet werden, dass die Samen trocken sind. Und dann werden sie entweder nochmal ausgedroschen, je nachdem, wie die dann aussehen.
Nochmal ausgedroschen?
Genau, also die meiste, es gibt ein paar Kulturen, die ernten wir als ganze Pflanze.
Ach so.
Trocknen die komplett als ganze Pflanze und stehen dann da wie vor 100 Jahren. Und nehmen eine Schaufel und jagen das Ganze nochmal durch einen Mähdrescher durch, weil es sonst nicht ausgedroschen werden kann. Also ja, alles sehr, sehr speziell bei uns. Alles ein bisschen wie vor 300 Jahren etwa. Was vielleicht auch noch ganz speziell ist, damit man sich diese Dimensionen vorstellen kann. Die werden ja gesammelt, wird ja nur eine Handvoll gesammelt, eine Handvoll Samen. Die werden dann klein vermehrt im Gärtnerischen. Dann werden sie ausgesät bei mir auf dem Feld. Und ich kann sie aber nicht unendlich oft wieder aussehen. Ich kann nicht wieder die Samen nehmen und sie wieder aussehen, weil man spricht nach 7 bis 8 Generationen, also nach 7 bis 8 Ernten, spricht man dann davon, dass es kein Wildkraut mehr ist, sondern dass sich bestimmte Arten und bestimmte Linien durchgesetzt haben. Also muss man dann wieder losgehen und wieder eine Handvoll sammeln. Also es sind deutschlandweit, ich glaube, 12, 13 Biologen, die den ganzen Sommer über nur Samen sammeln. Es ist eine riesen Sisyphusarbeit.
Oh mein Gott.
Mich interessiert natürlich jetzt von Unternehmerin zum Unternehmer, das alles macht ja nur einen Sinn, nicht nur, wenn man nur die Artenvielfalt unterstützt und da irgendwie einen guten Gedanken hinter hat, sondern wenn du es am Ende auch verkaufen kannst. Wer kauft dir das ab?
Also was ich dort mache, ist reiner Vertragsanbau für einen großen, es gibt nicht viele hier in Deutschland, aber für einen großen Anbieter. Der sammelt das Saatgut, das ist auch total speziell. Die gehen dann wirklich los ins Naturschutzgebiet. Mit Genehmigung sammeln die dann bestimmte Samenmengen auf. Also da reden wir eher über einen einstelligen Grammbereich, also so eine kleine Handvoll. Die vermehren sie dann in Töpfen quasi, gärtnerisch. Und die werden dann ausgepflanzt und das Saatgut, das dann da rauskommt, das vermehre ich dann. Und das für, ich sag mal, mindestens 120, 150 verschiedene Arten. Und das wiederum für 22 verschiedene Regionen, in denen wir in Deutschland befinden. Also reden wir allein da schon über Mengen, über 3000 verschiedene Arten. Das ist schon, oder 3000 verschiedene Samenpartien, die wir da haben. Das ist enorm, was da zusammenkommt.
Was ist das Anspruchsvollste unter deinen Kräutern? Welches Kraut ist so die Diva bei dir?
Also das, was mich am meisten genervt hat, war der Löwenzahn. Der hat mich unglaublich getriggert, weil wir standen vor dem Feld und es sollte Regen geben und wir hatten keine Technik dafür. Blöderweise habe ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht. Also das hat mich dann schon wirklich genervt.
Hast du dafür jetzt eine andere Lösung gefunden oder ist es immer noch der Sauger?
Ja, wir haben den Sauger jetzt so umgebaut an ein Gestänge dran, dass wir das jetzt mehr oder weniger maschinell machen können. Daneben herfahren und absaugen, alles Marke Eigenbau. Sieht wirklich wild aus. Aber es funktioniert. Also es hat am Ende erstaunlich gut funktioniert. Hab da auch viel Hilfe bekommen von anderen Berufskollegen. Mittlerweile kennen die mich, dass ich verrückt bin und akzeptieren das auch und unterstützen das teilweise sogar. Also das hat Spaß gemacht. Aber ja, eine Diva. Also es gibt so Diven. Letztes Jahr beispielsweise, da hatten wir die Grassternmiere. Wunderschönes weißes Kraut. Hatte ich ausgesät, kam natürlich nicht. Dachte, na gut, dann ist das eben nicht. Hat nicht funktioniert. Und dann, ich hatte schon abgeschrieben und da sagte meine Frau, wieso, die Grassternmiere, die ist komplett, da ist ein Teppich drauf, die steht wie verrückt, die blüht, da sind die Bienen drauf und dann bin ich hingefahren, auf einmal war die da, also völlig überraschend und das war dann am Ende unsere beste Kultur, die ich eigentlich ein paar Wochen, ein paar Monate vorher abgeschrieben hatte, also komplett, ja, ich habe keine Ahnung, wie man Unkräuter anbaut. Mhm. Ich komme mir vor, ich sag mal, wie ein Lehrling im ersten Lehrjahr, ich muss von vorne neu anfangen. Aber gerade das macht Spaß, gerade das ist das Tolle daran.
Und wie oft wirfst du Kulturen wieder aus deinem Anbauplan raus, weil du merkst, das wird hier nichts? Kannst du dann auch nochmal ein zweites Mal nachpflanzen?
Ja, also wenn ich sehe, es läuft gar nicht auf, lasse ich dem Ganzen erstmal ein halbes Jahr bis zu einem Jahr Zeit. Weil manche Wildkräuter, und das ist das Spezielle daran, die haben so eine eingebaute Keimruhe, so eine Dormanz nennt sich das. Das wird bei Kulturen, die wir anbauen, sofort rausgezüchtet. Ist unglaublich ungewollt. Also man sät sie aus und dann fangen die nicht sofort an zu keimen und wachsen, wie ein Weizen beispielsweise, sondern die sagen erstmal, ich mache jetzt erstmal ein halbes Jahr gar nichts. So, und erst dann fangen sie an. Und das ist bei Wildkräutern sehr, sehr, sehr ausgeprägt. Und da muss man einfach Ausdauer haben. Da muss man einfach sagen, okay, dann warten wir noch mal ein halbes Jahr, vielleicht kommen sie dann. Ist alles so ein bisschen tricky.
Und für mich klingt das alles nach sehr viel Handarbeit. Hast du dann einfach auch sehr viele Mitarbeiter oder bist du einfach noch ein fleißiges Bienchen im Gegensatz zu Kuhlage?
Ja, meine Mitarbeiter kommen auch mit rein. Ich habe ein paar Mitarbeiter, die müssen natürlich auch mal ins Feld rein, aber das meiste mache ich selbst. Ich versuche natürlich das meiste mit Maschinen zu machen, aber zum Beispiel der Sauerampfer, den wir da drin haben, der muss raus und da bin ich dann immer am Ampferstechen. Das kennt vielleicht der eine oder andere auch noch. Das ist eine Riesenarbeit, meistens bei Hitze. Aber auch das muss sein. Aber speziell dafür Mitarbeiter habe ich momentan nicht, beziehungsweise noch nicht.
Gibt es bei dir auch so etwas wie Feldhygiene? Also bei uns ist das, ich weiß gar nicht, cooler, ob du es weißt, aber wenn wir mit einem Mähdrescher zum Beispiel das Feld wechseln und genau wissen, auf dem einen Feld haben wir schon irgendwie einen besonders hohen Unkrautdruck, dann pusten wir den natürlich ganz besonders aus, damit wir uns das nicht auch aufs nächste Feld holen. Genauso auch bei Bodenbearbeitungsgeräten. Teilweise sieht man auch echt, ah Mist, hier wurde das Gerät so abgesetzt und hier sind nochmal so alle Samen so, haben sich da so verteilt. Da sieht man also genau, wie man sich so den eigenen Unkraut immer ins nächste Feld holt. Deswegen machen wir die nach jedem Feld auf jeden Fall immer sauber.
Ja, das ist bei uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Mähdrescher, deswegen habe ich mir so einen alten, kleinen Mähdrescher gekauft.
Aber du hast schon noch eine Kabine, ne?
Über dir, ja, eine Kabine. Kabine, ja, aber der ist, wie gesagt, älter als ich. Also der ist schon um die 40 Jahre alt. Aber den, ja, weil er eben klein ist, weil er nicht keine großen Räume hat, den müssen wir jedes Mal 3 bis 4 Stunden sauber pusten, sauber saugen, damit die Samen alle raus sind. Das hat zwei Gründe. Einmal, dass man sie nicht verschleppt, dass man da keine Vermischung hat. Aber andererseits auch, weil die Samen teilweise unglaublich viel wert sind. Also wir sprechen bei den günstigsten Kräutern, sage ich mal, so von 3, 4, 5 Euro pro Kilo. Und bei den teuersten, das teuerste, was wir jetzt angebaut haben, war Gänseblümchen. Da reden wir bei Samen von ungefähr 1000 Euro das Kilo. Und da geht man dann schon in den Mähdrescher rein und saugt dann wirklich dann einmal rein.
Das würde ich auch sagen, wie Goldstaub.
Richtig, ja. Ich gehe dann wirklich original mit dem Staubsauger hinten in den Tank rein und sauge wirklich jede Ecke leer, damit wir auch die letzten Kilo noch rausholen. Also die Leute, die das sehen, denken bestimmt, ich bin sehr, sehr sauber. Aber nein, das ist einfach, damit wir den komplett leer kriegen. Und das ist eine Riesenarbeit, den wieder sauber zu machen.
Das glaube ich. Und sag mal, du bist ja mit dem, was du machst, wirklich ein Pionier auch auf diesem Gebiet, ne? Weil du der Erste bist, der Geräte erfindet, der sich überlegt, wie man Sachen ernten kann. Empfindest du dich auch so und gibt es mittlerweile auch schon Leute, die zu dir kommen und sagen, Werner, ich will das auch machen, zeig mir mal. Wie machst du das mit der Pusteblume?
Ja, also die Ersten gucken erstmal. Also im ersten Jahr haben erstmal alle geguckt und typischerweise kommen die Landwirte natürlich dann irgendwann doch mal her und fragen mal, Mensch, was ist denn das? Und ich bin ja auch kein Mensch, der da die Leute nicht auf dem Hof haben will. Ich freue mich, wenn da Leute fragen und Rückfragen stellen. Und es sind aber in der Regel Spezialisten. Das ist nett formuliert, böse formuliert, das sind Verrückte. Bin ich auch, muss man auch sein dafür. Aber das macht Spaß. Also ich wenn viele Verbraucher fragen, warum machst du denn das? Und die Antwort ist immer die gleiche, die ich da gebe. Ich möchte am Ende des Tages nicht Landwirt sein, das hört sich jetzt doof an, sondern Bauer. Das hört sich so ein bisschen komisch an, aber als Landwirt verdiene ich in der Regel mein Geld im Büro. Einkauf, Verkauf, da verdiene ich am Ende mein Geld und nicht an der Kultur selber. Und ja, hier bei den Wildkräutern, da darf ich Bauer sein. Da darf ich auch mal im Dreck mal hängen, da darf ich auch mal aufs Feld gehen und hacken und ja, mal gucken, ist jetzt der richtige Erntetermin oder morgen? Also das ist für mich eher das, was ich machen möchte, weil der Konkurrenzdruck und der preisliche Druck ist so extrem hoch. In der normalen, konventionellen Landwirtschaft, da kann ich auch nicht mitspielen. Das ist für mich zu viel Druck.
Was definiert da deine Nachfrage bei den Unkräutern, Wildkräutern?
Also der Abnehmer, für den ich das mache, der stellt mir das Saatgut bereit und der weiß, was er im Lager hat und was gefragt ist und plant auch schon etwas voraus. Und der gibt mir dann die Saaten, die ich aussehen soll. Das sind jedes Jahr so 15 bis 20 verschiedene Sorten, die ich dann aussehen kann und darf.
Ich bin so ein bisschen ratlos, weil ich mich frage, was passiert denn am Ende damit? Also du hast gesagt, da werden Wildblumenwiesen oder Wildkräuterwiesen angelegt, Renaturierung und so weiter. Aber auch damit verdient man ja kein Geld, oder doch? Also was ist denn am Ende die Wertschöpfungskette, also wenn ich da mal davon reden darf?
Ja, also es ist am Ende alles für den Naturschutz gedacht. Also man sät die wirklich aus, die Samen, ohne davon einen wirklichen Ertrag zu haben. Also es geht also rein nur um den Naturschutz. Typischer Fall, wenn jetzt, ich sag mal...
Ich kann erzählen, wie wir es machen zum Beispiel. Ich bin ja auch auf so jemanden wie dich angewiesen. Also wir zum Beispiel haben zu Hause auch eine Wildkräuterwiese, und da haben wir spezielle Pflanzen ausgesät, die in unserer Region zu diesem Zeitpunkt besonders gut wachsen und die unseren Insekten und Vögeln, die da genau brauchen. Und wir haben die Fläche genutzt und aus unserer Produktion rausgenommen, die quasi Biotope miteinander verbindet. Also wir haben da ein kleines Waldstück, ein bisschen weiter weg auch ein Waldstück und dazwischen dieses Feld. Und dort haben wir diese Naturschutzfläche. Und kriegen die finanziert durch Beihilfen mit der Jägerschaft beispielsweise.
Ah, okay.
Und ich denke mal, das sind dann auch die euch irgendwo bezahlen.
Und dann würde theoretisch Maya für ihr Feld das Saatgut bekommen, was du eventuell hergestellt hast.
Also wenn wir aus der gleichen Region kommen, genau. Dann ja. Also Deutschland ist in 22 Regionen unterteilt, sogenannte Ursprungsgebiete. Und das Saatgut, was dort ausgesät wird, das darf nur in dieser Region gewachsen sein. Mhm. Das heißt, dass der Ursprung muss aus der Region sein und es muss auch in dieser Region vermehrt worden sein. Weil wenn wir jetzt über Bayern sprechen, die haben ganz andere Kräuter, ganz andere Blühzeiten, worauf sich die Natur eingestellt hat, als bei uns. Oder an der Nordseeküste ist es anders als in den Alpen. Also wenn wir aus der gleichen Region kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass das Saatgut auch von meinem Feld am Ende kommt.
Stell dir das mal vor, Maya, da wachsen jetzt Kräuter, die der Werner bei sich zu Hause
Stell dir das
damit
vor,
ein Staubsauger da vom Feld runtergesaugt hat. Toll, ist das spannend. Und jetzt mal so unter uns Gebetsschwestern, läuft das für dich? Also ich meine, kann man davon leben?
Ja, also das ist die Kurzantwort. Die lange Antwort ist, man muss sich auch so ein bisschen darauf einstellen, dass eine Kultur auch mal komplett hops geht. Das ist das große Problem. Nicht jede Kultur wird was. Manchmal ist das Saatgut, hat keine Keimfähigkeit mehr. Oder wir haben so eine ganz stark ausgeprägte Dormanz. Teilweise verunkrauten die Felder auch, dass man gar nicht ernten kann. Also man muss damit umgehen können, dass auch mal 1, 2, 3, 4 Kulturen komplett über die Wupper gehen, dass man gar keinen Ertrag hat. Aber das kompensieren dann andere Kulturen wieder.
Welche denn dann zum Beispiel? Was sind denn so deine starken Kulturen?
Also letztes Jahr war es die Grassternmiere, die super gekommen ist. Die Margerite ist so ein Kraut, wo man immer was erntet. Das, was war denn noch gut? Was mich sehr überrascht hat, das war die kleine Bronelle. Kennt keiner vom Namen, aber jeder vom Sehen her, hat jeder im Rasen drin. Die ist wunderbar gekommen, die kam erst gar nicht und dann wunderbar, hat gegeben wie verrückt. Und da dachte ich, Mensch, das wird dieses Jahr wieder was und dieses Jahr ist er weg. Die ist einfach weg.
Auf wie viel Hektar baust du denn deine Wildkräuter an?
Also das variiert so ein bisschen, je nachdem, wann ich eine Kultur dann umbrechen muss. Wenn dann irgendwann, zum Beispiel bei der kleinen Bronelle, die musste ich jetzt umbrechen, weil wenn die sehr, sehr stark steht und ja, in Reinkultur steht, dann bekommt die einen Pilz und dann wächst die dort auch nicht mehr. Die musste ich jetzt umbrechen. Aber wenn wir so rotierend sind, so bei 25 bis 30 Hektar ungefähr, habe ich jedes Jahr ja 40, teilweise 50 verschiedene Arten, die wir anbauen.
Cool. Und jetzt vielleicht mal zum Schluss. Was ist dein persönlicher Liebling?
Mein persönlicher Liebling, wenn ich ehrlich bin, die Kuckuckslichtnelke.
Kuckuckslichtnelke.
Ja, die Kuckuckslichtnelke ist, die blüht so wunderbar rosa, herrlich blühend, blüht über einen langen Zeitraum und da sind Bienen komplett verrückt drauf. Unser Imker, der seine Völker daneben herstellt, ein Bekannter, der sagt, die Lichtnelke, das ganze Volk ist nur auf der Lichtnelke. Und das ist eine ganz tolle Kultur.
Das ist schön. Also ihr müsstet auch seine Augen sehen, wie die leuchten, wenn er davon redet. Das ist ganz toll. Werner, vielen, vielen Dank. Irgendwie ist es wahnsinnig spannend, dir zuzuhören, weil du so, ich sage das jetzt mal so positiv gemeint, weil du ein bisschen verrückt bist.
Ich bin verrückt, ja, definitiv. Toll. Muss man sein.
Ich würde sagen, du bist ein Bauer, ja. Weißt du?
Ja, ich darf Bauer sein. Das ist, ja. Es ist ein Privileg, Landwirt zu sein. Und hier darf ich das machen, was ich eigentlich machen will.
Vielen Dank, dass du hier warst und uns wirklich von dieser Nische erzählt hast. Finde ich ganz spannend. Maja, was hast du so mitgenommen?
Ich hoffe, man hat verstanden, dass auch in meiner Form der Landwirtschaft die Wildkräuter auf jeden Fall ihre Berechtigung haben und dass wir die brauchen, dass die auch ganz, ganz wichtig für uns sind, aber halt an den Orten, wo wir sie dann auch wollen. Und wir haben an 50 Hektar Waldrandgebiet auch unsere Wildkräuter absichtlich gepflanzt. Ja, genau, aber ich finde schön und auf jeden Fall hörenswert, wie viel Arbeit das ist. Und daran sieht man mal wieder auch, wir sind darauf angewiesen, dass wir an dieses Saatgut überhaupt kommen und sind ganz, ganz dankbar, dass es so fleißige Bauern gibt, die uns das dann zur Verfügung stellen.
Ich bin bei zwei Sachen noch so hängen geblieben. Die erste Sache ist, dass man nicht sagen kann, das ist jetzt ein schlechtes Kraut und das ist ein gutes Kraut, das ist eine schlechte Pflanze, das ist eine gute Pflanze, sondern jede Pflanze erfüllt irgendwie einen Zweck. Und in einem Jahr erfüllt sie einen sehr wichtigen Zweck und im nächsten Jahr kann sie einen nerven. So, also beim Raps, das habe ich jetzt gelernt. Und das für andere Leute sind Unkräuter nervig, die müssen dann weg. Das verstehe ich auch total. In deinem Falle, Maja, ist es so, weil ihr wollt ja was anderes anbauen, da stören die. Und im Falle von Werner ist es so.
Ja, bei uns geht es dann um Ertrag sichern, Lebensmittel zu sichern. Aber natürlich trotzdem im Einklang mit der Natur, ne?
Ja, genau. Und je nachdem, von welcher Perspektive man das aus betrachtet, sind sie halt irgendwie in dem Fall erwünscht oder nicht erwünscht. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass die Dinger scheiß teuer sind. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Also wenn ich das meiner Mama erzähle, du, die Dinger, die wir da früher aus der Furche raus gepoolt haben, damit verdient der Werner richtig Geld, dann wird die wahrscheinlich sagen, ach Junge, du bist auch bekloppt. Ja, wir haben oft das Wort bekloppt und verrückt heute verwendet, aber in einem sehr positiven Sinne. Das war wirklich toll, spannend. Sowas gibt's hier nur bei 63 Hektar, dem Landwirtschaftspodcast. Aber es gibt natürlich auch noch andere Podcasts und an dieser Stelle will ich mal ein bisschen Werbung machen für True Crime. Wenn ihr Interesse habt an True Crime, an Dingen, die tatsächlich passiert sind, dann empfehle ich euch den Podcast Cuff Crimes. Absurde Verbrechen aus der Provinz. Da geht es tatsächlich um Sachen, die auf dem Land passiert sind und die beiden Hostinnen erzählen da jeden Donnerstag eine neue und zwar wahre Geschichte, die es so nur auf dem Land gibt. Es ist ein jahrelanger Rechtsstreit um zu laute Kuhglocken zum Beispiel. Ein Bauer, der den größten Giftmützskandal Bayerns ausgelöst hat oder ein Dorf, das gemeinsam einen Mord vertuscht hat. Unglaubliche Geschichten. Hört mal rein bei Cuff Crimes in ARD Sounds. Und um Farben Crimes, Kriminalität auf dem Dorf und auf dem Hof in der Landwirtschaft, geht es bei uns in der nächsten Folge. Da reden wir mal über Fälle, die so in der Landwirtschaft passiert sind und über Zahlen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Also müsst ihr unbedingt einschalten.
Genau, hört unbedingt auch nächste Folge rein. Und wir kommen jetzt zu unserer Heck die Post-Kuhlage.
Heck die Post.
habe zwei mitgebracht und zwar einmal von Vera. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, oder wir beide sehen das hier immer so, dass das so der Raum für euch ist, wo ihr mal Rückmeldung geben könnt, wo ihr auch mal rumstenkern könnt oder auch mal anderer Meinung seid. Wir versuchen das hier dann so stehen zu lassen, weil wenn wir nochmal drüber reden würden, dann würden wir, glaube ich, kein Ende finden. Und vielleicht, hat das auch mal so die Berechtigung, unkommentiert zu bleiben. Okay, Vera bezieht sich auf unsere Schweinefolge und sagt: Es gibt keinen Grund, die Tiere so zu halten. Wenn man sich keine Bioqualität leisten kann, dann braucht man sich kein Fleisch zu kaufen. Der Mensch ist der Täter, die Tiere so zu halten, fühlt sich aber als Opfer, weil das Biofleisch teurer ist. Wie intelligent. Die Tiere müssen nicht so gehalten werden, da Menschen am Wochenende ein Steak bekommen. Die Argumente sind unerträglich.
Wie gesagt, wir lassen hier Raum für Meinung. Das müsst ihr nicht so sehen wie Vera, aber das ist auch völlig okay. Jeder kann seine eigene Haltung dazu haben. Wir finden es toll, dass sie uns auch sowas schreibt. Dafür gibt's hier bei 63 Hektar auch immer Raum und Platz, klar.
Genau, spannend. Nächste Nachricht kommt von Tanja und sie bezieht sich auf die Folge über unsere Bauernhof-Kita, die wir hier vorgestellt haben.
Oh ja, der Kindergarten auf dem Bauernhof.
Ja, da wären wir auch gerne nochmal drei gewesen, wa? Und sie schreibt: Meine Tochter kommt dieses Jahr in die Schule, aber wenn es sowas hier geben würde, hätten wir unsere Tochter in so einen Kindergarten gebracht. Ich wäre selbst gerne in so einen Kindergarten gegangen. Ich bin eine Mischung aus Stadt, Land, Kleinstadtkind und lebe jetzt sehr ländlich.
Ach, wie schön.
Ja, du bist ein richtiger Hektik. Willkommen.
Ja, wenn ihr beide Folgen, die Schweinefolge und die Bauernhof-Kita-Folge, verpasst habt, wir packen sie euch nochmal in die Shownotes. Hört mal rein. Es lohnt sich wirklich.
Und falls ihr noch Fragen an unseren Gast habt oder selbst noch ein paar Fragen zu Unkräutern habt oder vielleicht auch an mich, dann schreibt uns gerne an 63hektar@ndr.de.
Ja, musstet ihr früher auch Unkraut weghacken und seid jetzt vielleicht überrascht, dass das sehr, sehr wertvoll sein kann? Ja, wir freuen uns immer über jede Nachricht über unsere E-Mail-Adresse 63hektar@ndr.de.
Oder vielleicht lasst ihr ja auch ein bisschen Unkräuter im Garten stehen. Hm. Ne? Gibt es ja auch mittlerweile so Brennnesselwiesen oder so, dass man da so ein bisschen Raum für Natur schafft. Nächstes Mal nehme ich auf jeden Fall als Landwirt irgend so einen Wildkräuter und du musst mir erklären, was das, wie das aussieht. Okay, Kollege?
Sehr gerne.
Wir haben jetzt heute ein paar kennengelernt. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mowitz.